ARD. Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen zur Hörbar Rust. Ob Sie uns nun als Radiosendung hören auf Radio 1 sonntags zwischen 14 und 16 Uhr oder als Podcast, dann wann immer Sie wollen. Und wer heute hier zu Gast ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Rust.
Es ist bestimmt legitim, wenn wir uns an dieser Stelle mal ein paar Worte ausleihen. Bei Autorinnen und Autoren der Zeit und der Berliner Zeitung. Sie nämlich beschreiben unseren heutigen Gast als Spezialistin für normale Menschen, als Arbeiterin des deutschen Kinos. Da fallen sogar Tränen vor Bewunderung und Ergriffenheit. Und man muss ihr bescheinigen, und wir stimmen da ein, bei Steffi Kühnert hat jede Figur ihre Würde, egal wie tief sie in der Scheiße steckt. Zitat Ende. Zur Welt kam Kühnert 1963 in Ostberlin, Hauptstadt der DDR. Sie ließ sich zur Herrenmaßschneiderin ausbilden, sprach an der Ernst-Busch-Schauspielschule vor und spielte von da an Theater. Jede Minute scheint es 30 Jahre lang auf allen renommierten Bühnen des Ostens, später auch im Westen. Weimar, Berlin, Bochum, Wien. Durch Halbe Treppe von Andreas Dresen wurde sie einem noch größeren Publikum bekannt und unvergesslich. Selbiges gilt für ihre Rolle als Ehefrau in Halt auf freier Strecke. Heute unterrichtet Kühnert als Professorin Schauspiel und führt Regie. Wobei also heute nun gerade nicht, denn jetzt sitzt sie ja hier bei uns in der Hörbar Rust.
Herzlich willkommen. Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, danke für die Einladung.
Wir begegnen uns heute zum ersten Mal und haben vorher uns darauf verständigt, dass wir uns duzen. Das nur zur Erklärung, weil ich werde dir so ein paar Fragen stellen. Du bist mir wirklich als Schauspielerin sehr bekannt, aber ansonsten weiß ich das, was ich jetzt hier durch die Vorbereitung erfahren habe, eben diese Laudatio, immer wieder gibt es ganz viele Leute, die sehr, sehr positiv über deine Arbeit schreiben und die dann auch sagen, so unterm Strich, man ist versucht zu vergessen, dass du Figuren darstellst. Das heißt, manchmal wirst du auch mit deinen Rollen dann wahrscheinlich gleichgesetzt.
Ja, da gibt es, glaube ich, eine ganz lustige Geschichte. Als wir Halbe Treppe gedreht hatten und der kam dann und da wurde in Kulturzelt, glaube ich, drüber berichtet. Und das war ein sehr positiver Bericht über den Film und zum Schluss wurde gesagt, und das ganz Besondere daran ist, dass der nur mit Laiendarstellern gedreht wurde. Und das fand ich, da habe ich erst gedacht, na, das ist ja ein Ding. Und dann fand ich das eigentlich gar nicht so schlecht. Das trifft es vielleicht jetzt im extremen Maße, ne?
Also ich meine, man weiß sofort, was gemeint ist, weil sich die Improvisation so, also es hat sich so so mitgeteilt, dass dies nicht ein Film war, der nach einem 1:1 Drehbuch abläuft. Man hat gemerkt, dass da irgendwas anders ist. Ich glaube, die haben es einfach, ich weiß nicht, wahrscheinlich haben sie es so gemeint, aber dein erster Filmauftritt, 7 Sommersprossen oder so, das war tatsächlich, da wart ihr alle Laiendarsteller und Darstellerinnen, oder?
Ja, da waren wir Kinder oder Jugendliche, 13 Jahre alt oder 14 und haben so ein bisschen die Kinderferienlagergruppe mitgespielt, da bei 7 Sommersprossen. Das war aber sehr, sehr abenteuerlich, weil wir alle in einem alten Gasthof bei Königs Wusterhausen, glaube ich, gelebt haben und die ganzen jungen Menschen zusammen, das war natürlich immer auch Party und oh mein Gott, wenn das meine Eltern gewusst hätten, glaube ich, nein, aber wir waren so gut miteinander und haben nur einfach eine ganz, ganz abenteuerliche, aufregende Zeit erlebt in dem Teenie-Alter so, ne?
Hätte es jemals für dich einen anderen Weg geben können als die Schauspielerei?
Ja, das ist schwierig. Ich habe immer mal nach Alternativen. Es gibt schon Dinge, die mir auch Spaß machen würden, glaube ich. Aber so eine richtige andere Möglichkeit war eigentlich nie da und war eigentlich von Anfang an für mich irgendwie immer so erstrebenswert zu spielen. Also das schon als Kind, schon als Jugendliche und so. Das hat sich ja so ein bisschen aufgebaut in der Schule. Und deshalb kann ich mir ehrlich gesagt nicht wirklich was anderes vorstellen.
Es hat ja auch, das weißt du jetzt besser als ich, du warst viel auch festangestellt in Ensembles. Das birgt ja auch immer eine gewisse Sicherheit. Denn der Beruf, den du hast, der, ich glaube, 90% oder 85% aller Schauspielerinnen und Schauspieler können davon nicht leben. Das heißt, es ist wirklich ein Privileg. Du hast viel gearbeitet. Du hast ja, 30 Jahre permanent Theater gespielt. Das heißt, es muss so eine Liebe sein. Oder hattest du da auch mal so ein, würdest du es auch mal zwischendurch als Hassliebe titulieren? Hat dich das auch mal angekotzt?
Ja, natürlich. Also solche Momente gab es immer, wo ich überlegt habe, oh, willst du das jetzt dein ganzes Leben lang so weitermachen? Wenn man dann so am Theater, also ich habe ja angefangen am Landestheater Eisenach, das war mein erstes Engagement nach der Schule 1985. Und da, wenn man dann in Berlin am Wochenende zu Hause war oder auch bei den Eltern, Geschwistern, Freunden und dann wieder um 23 Uhr noch was in Lichtenberg in den Zug steigen musste, der dann immer von der Ostsee schon anderthalb Stunden mit Verspätung kam und man stand auf dem kalten Bahnhof, dann bis Erfurt, dann in Erfurt natürlich den Anschluss verpasst, eine Reise nach, ist klar, dann nochmal da nach Mitropa, die gab's Gott sei Dank, irgendwie 2 Stunden gewartet, dann früh um 9 da gewesen, schnell hoch, Ofen war natürlich auch. Im Winter war kalt, dann Pfeifkessel aufgesetzt, dann Fußbad gemacht, dann Gasherd aufgedreht, um ein bisschen warm zu werden und dann eine Stunde später runter zur Probe ins Theater. Ne? Also das sind dann schon manchmal so Sachen, wo du sagst, da musst du den Beruf schon sehr lieben. Mhm. Also die Umstände sind manchmal durchaus etwas problematisch gewesen, kann man schon so sagen, ja, oder anstrengend.
Hast du das Gefühl gehabt, das ist ein Handwerk oder heute noch? Hat sich dein Blick auf deinen Beruf gewandelt? Würdest du das sagen? Weil die einen sagen, es ist ein Handwerk, die anderen sagen, nee, das ist schon so, dass ich damit ja auch in weitestem Sinne irgendwie eine gesellschaftliche Aufgabe beispielsweise erfülle, weil das Theater wichtig ist, um die Gesellschaft aufzurütteln, aufzuklären.
Ja, durchaus. Also ich denke, so ist schwierig auseinanderzuhalten. Ich finde, das gehört alles ein bisschen zusammen. Ne? Also ich bin schon sehr für Handwerk auch. Also jetzt für mich auch als Schauspielerin, und dass ich weiß, was ich tun kann.
Die Instrumente.
Was mich schützt auch, ne, vor gewissen Dingen. Also,
gib mal ein Beispiel dafür, bitte.
Wenn man meinetwegen eine sehr emotionale Szene zu spielen hat, denke ich, ist es für mich wichtig, dass ich das erspiele über Partnerbeziehung, über Situationen, also so eine Grundsituation. Die Situation ist überhaupt irrsinnig wichtig für mich jedenfalls, ja. Die Voranschlüsse, was ist vorher, also so, und dass man das sich erspielen kann und sich nicht in einen Zustand bringen muss, den man sich vorher irgendwie anstemmt. Oder so. Also so habe ich das immer gesehen. Das fand ich immer sehr, das gelingt auch nicht immer, ist ja klar, aber das finde ich schützt, ist schön, es ist überraschend und es ist vielleicht auch wieder herstellbar auf eine andere Art und Weise vielleicht oder sieht es mal anders, aber ich muss mich nicht so in eine Emotion hineinpressen oder stemmen oder mir die anschaffen so, ne?
Okay. Gut, wir kommen jetzt mal zur Musik. Es ist dir halb leicht und halb schwer gefallen, weil das Leben einfach in unserem Fall schon ein bisschen länger ist und weil da immer schon Musik war. Also wie fängt man die Songs ein, die wichtig waren für einen? Wie bist du vorgegangen?
Ja, also ich habe natürlich erstmal noch eine größere Auswahl. 8 Titel, denkt man immer, naja, das ist ja gar nicht so wenig und so. Und dann sitzt du plötzlich da und denkst, oh Gott, nein, da musst du ja noch zum Beispiel Rio Reiser, mit dem haben wir am Theater gearbeitet, hätte ich auch auf meine Liste unbedingt machen sollen. Musste jetzt dran glauben für irgendwas anderes, weiß ich nicht, was ich jetzt wieder auch mit einer Erinnerung oder so verbunden habe, die mich geprägt hat. Und deshalb war das für mich ganz schwer. Also ich habe ausgewählt, bin dann mehr so von der Zeit ausgegangen, vom Anfang, wo man so mit Musik konfrontiert wurde das erste Mal und der Kindheit, ne? In der frühen Kindheit sogar. Und was so über die Jahre, was einen so beeindruckt hat oder was es mit einem angestellt hat oder sowas.
Dann hast du alles genau so gemacht, wie es ideal ist, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Everyday Roberts, damit geht's mal los. Damon Albarn. Warum den und was bedeutet dieses Lied für dich?
Ja, also ich finde den großen Künstler und ich finde das schön, dass der so verschiedene Sachen ausprobiert. Und da ging es mir eben auch so, dass ich dieses Lied, das habe ich immer im Auto gehört, das hat mich einfach... Ich fand das so melancholisch und so inspirierend. Das habe ich dann auch gleich auf der Schauspielschule dann in irgendeinem Stück verwurstet auch, weil ich das so möglich fand dafür. Und das ist aber, glaube ich, auch mehr ein Gefühl. Das ist bei mir sowieso mit Musik, dass das ganz viel mit Emotionen zu tun hat. Also was spricht mich an, was nicht, das ist gar nicht intellektuell, ne? Das ist mehr wirklich aus dem, was passiert im Körper, ist da was, muss ich da weinen, bin ich amüsiert, will ich mich bewegen und sowas. Das ist für mich eben auch so ganz, das ist Musik auch, ne, für mich.
Die Schauspielerin und Regisseurin Steffi Kühnert ist heute hier zu Gast. Melancholie, hast du gerade gesagt, und du hast es in so einem vertrauten Art, mit so einer willkommenen Geste, vielleicht habe ich das auch falsch interpretiert. Stellst du dich gut mit deiner Melancholie?
Also das gehört ganz sehr zu meinem Leben. Also dieses fast manische, sage ich, dieses himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt, da ist viel, vielleicht hat das auch was mit dem Beruf zu tun oder vielleicht ist es auch irgendwie in den Genen, keine Ahnung. Also da bin ich durchaus schwankend und ich finde, man kann mit seine Melancholie auch irgendwie genießen. Ja, Trauer zu lassen, eine Traurigkeit zu lassen oder sowas, das hat ja auch was Schönes, kann auch was so Rührendes haben. Mhm. Also wenn man jetzt nicht dann stark davon betroffen ist, dass es einen fertig macht oder so, ne? Das habe ich ganz gut im Griff, aber ich bin auch gerne traurig. Ja, irgendwie ja, oder? Es gehört ja auch zum Leben. Also ich kann ja nicht immer nur gockern.
Nein, um Gottes Willen. Nein, aber ich finde das immer wieder sehr interessant. Vielleicht frage ich auch immer nur nach, weil es mich fasziniert und weil es mir schwerfällt, mir das vorzustellen. Aber ich weiß, dass es vielen Leuten so geht und dass sie auch genau das sagen und auch genau das genießen. Und ich stehe so ein bisschen davor und versuche es nachzuempfinden, weil ich stelle mir zum Beispiel die Frage, ob man Melancholie in dem Maße genießen kann, nur wenn man ansonsten emotional stabil ist beispielsweise. Das weiß ich, also diese Frage stelle ich dir jetzt und du kannst es wahrscheinlich auch nicht stellvertretend für alle, sondern auch nur für dich selbst beantworten. Aber um Melancholie so auszukosten und vielleicht sogar zu feiern, ist es dir da wichtig zu wissen, bei wem du dann auch wieder so eine Heiterkeit und eine gute Laune tankst?
Ja, das könnte ich mir vorstellen. Also, dass es so, dass das wichtig ist, dass man eigentlich gut aufgehoben ist, wo man sich auch mal gehen lassen darf. Also, wo man das vielleicht auch weiß, derjenige oder diejenige, ne? Und dann ist es ja, aber das noch wieder auf den Beruf zu beziehen. Ich habe ja dann wieder Aufgaben, wo ich dann gar nicht lange damit zaudern kann, weil dann ist wieder die Kraft, die Energie gefragt und ja, bringt mich dann auch wieder, ist wie eine Therapie so ein bisschen, finde ich, das Spiel und die Arbeit, ja.
Das heißt, die Kraft, die du, oder die Energie, die du sonst möglicherweise in deine Melancholie gesteckt hast, muss dann umgeleitet werden in eine Rolle. Und diese Rolle kann dann auch traurig oder heiter, leicht, schwer sein, aber die steht dann dir nicht mehr zur Verfügung. Habe ich das richtig verstanden?
Das ist, ich glaube, so kann man das sagen, ja. Ach, das ist ja gleich wieder bei der Therapie hier.
Ich finde das interessant.
Ja, ich habe eine Erkenntnis. Ja, nein, wirklich, das stimmt. Ich denke, dass das viel damit zu tun hat.
Okay, das ist, ne? Ja. Ja, und ich meine, wir leben momentan in einer Zeit, die so viele Quellen für Traurigkeit, Irritation, Verzweiflung, Haltlosigkeit, fehlende Konstanz, all diese Sachen so mitbringt. Merkst du, dass du in dieser Zeit die Melancholie weniger aufsuchst, weil die Gefahr zu groß ist, sich dann möglicherweise auch so ein bisschen zu verlaufen, weil es so viel Angebot gibt?
Ja, aber wenn sowas, also wenn so unfassbare Sachen passieren, dann ist das eher, dass es sich bei mir in Wut umwandelt. Mhm. Also, dass ich dann eher so sauer bin und sage, was ist, warum, mhm. Ich bin fassungslos, dass das gar nicht traurig ist. Natürlich bin ich auch darüber traurig, aber dass es mich eigentlich aufregt und so irgendwie so ein Ventil findet natürlich, ne, weil man ja ist ja sehr hilflos, das muss man ja zugeben. Ne?
Und gibt es was du bevorzugt tust, wenn du wütend bist? Es soll ja sehr gesund sein, wütend zu sein, solange man es nicht an anderen Menschen auslässt.
Ja, ich bin dann schon mal so, dass ich was rausposaune, aber auch Selbstgespräche. ja, wirklich. sehr gerne unter der Dusche auch, aber auch tatsächlich auch so, wenn ich im Bett liege oder ich mache sehr gerne mal einen Mittagsschlaf, mhm. dass ich dann irgendwie das so laut, meine Gedanken laut äußere und dann auch mal so vor mich her fluche oder so. Ja, ja, durchaus, ja.
Ja, okay, ja, danach geht's einem in der Regel besser.
Ja, oder beim Staubsaugen.
Beim Staubsaugen.
Ja, oder so bei der Hausarbeit, was man jetzt nicht so gerne macht, obwohl
Staubsaugen macht
gerne.
Den meisten Menschen, wollte ich gerade sagen, macht den meisten Menschen Spaß, ja. Weil man hört, was dann, man sieht, was ja, man ja. wegnimmt und das kriegt eine gewisse optische Ordnung, ja, ja. Gut, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt einsteigen und du uns mitnimmst ins schöne Wilhelmshagen, das ich mir nämlich mal angeschaut habe, momentan nur digital, aber ich will da mal hinfahren, ist ja sehr grün und sehr blau. Mhm. Sollten wir vielleicht erstmal das nächste Lied spielen. Das kommt von Veronika Fischer. Rauchiger Sommer heißt es. Und wofür steht es?
Sehr für Kindheit, Jugend, sehr für mich berühren lassen von diesem Lied. Ich finde einfach auch jetzt mal der Franz Bartsch, der ja die meisten Sachen komponiert hat, für sie ist einfach ein toller Musiker, ein toller Komponist. Ich finde die Texte teilweise auch hier, der Kurt Demmler hat da viel mitgewirkt, glaube ich. Die Platten hatten wir alle, ne, und es hat mir einfach, macht was mit mir. Also die berührt mich, die Musik, und finde das auch, dass tolle Musikerin ist und mit ihrer Band und so, also bewegt mich.
Schauspielerin und Regisseurin Steffi Kühnert ist zu Gast. Wie lange ist es her, dass du das Lied das letzte Mal gehört hast?
Na, vor 3 Tagen, als ich mich vorbereitet habe. Nein, ich habe aber tatsächlich mir, das ist inzwischen aber auch schon wieder so 6-7 Jahre her, da hatte ich so eine, da habe ich mir auch Manfred Krug-Platte wieder gekauft, also CD, um sie im Auto zu hören. Und da habe ich auch nochmal gedacht, kaufe ich mir nochmal die Veronika Fischer und habe mir das dann wieder mal angehört. Aber das ist dann schon sehr lange her, zuvor meine ich. Ne?
Wir können ja unsere Erinnerungen leider so schlecht, finde ich, vergleichen. Also das, was passiert, wenn man Musik hört und das Gehirn dann irgendwas veranstaltet. Also es ist schwierig, wir haben da nicht so richtig ein Vokabular für, oder mir fehlt es zumindest, weil ich höre manchmal so Songs von früher, das ist dann so für eine Zehntelsekunde vielleicht, ist so ein Gefühl wieder da, so eine Traurigkeit oder so ein Gefühl des Einsamgewesenseins. Und dann will ich das kurz festhalten und angucken und sagen, warte, ich will mich besser erinnern. Und dann ist es aber schon wieder weg, weil ich mich dann wundere über meine eigenen Erinnerungen, die ich nicht mehr so richtig zuordnen kann möglicherweise. Das ist, jetzt fängt schon an, irgendwie ein bisschen wirr zu sein. Ne? Wenn du jetzt sowas hörst, dieses Lied, also nicht vor 3 Tagen, aber dann vielleicht Jahre dazwischen nicht mehr. Und du hörst es dann das erste Mal wieder. Wie gehst du zurück in deine Erinnerungen? Siehst du dich dann von außen? Hast du ein bestimmtes Kleid an? Siehst du einen Sommer oder einen See oder einen Tisch oder ein Haus?
Also ich glaube erstmal, dass es ganz viel damit zu tun hat. Also je älter man wird, desto mehr man sich auch gerne erinnert an seine Kindheit. Also mir geht das zumindest so, ne? Mit 25 habe ich mich noch nicht so viel erinnert, wie ich als Kind war oder was da alles so war, weil es vielleicht noch zu dicht ist. Ich weiß nicht. Oder wenn man jetzt immer mehr mit der Endlichkeit zu tun bekommt, dass es einem immer bewusster wird, irgendwann ist Sense. Und ich denke, dass das, also bei mir jedenfalls spielt das eine wesentliche Rolle. Ne?
Wie oft konfrontierst du dich mit der Endlichkeit? Was denkst du? Einmal pro Woche passiert das, manchmal täglich?
Ja, eigentlich muss ich sagen täglich. Also ich leide darunter nicht. Also das ist gehört einfach dazu. Und durch verschiedene private Geschichten mit, wo man, also meine Eltern sind schon viele Jahre tot jetzt, aber dass das, also wir jetzt die nächste Generation sind, die es dann, wenn alles die richtige Reihenfolge behält, natürlich jetzt dann irgendwie das Leben auch mal zu Ende ist, ne? Ich finde das alles gar nicht schlimm, aber es ist so. Und das ist vielleicht was man dann sich zurückerinnert, stärker im Alter. Also mir geht das, ne? Und ich habe auch viel eher von draußen. Und ich gucke ganz viel in Wilhelmshagen, das träume ich auch, von dem Haus immer, wo wir als Kinder waren, was sich da abgespielt hat mit meinen Eltern und sowas. Da habe ich ganz, das beschäftigt mich sehr stark.
Du träumst davon. Ja. Das ist ja interessant. Als würdest du so alte Filme wiederfinden, alte Videos, oder?
Ja, vielleicht. Ja, ich sehe dann richtig, da ist unsere Familie, meine Eltern sind noch da.
Zeig mir das Haus. Mach mal auf deinen Traum. Hol uns da mal rein und zeig uns mal dieses Haus. Das war ja wahrscheinlich auch im Grünen.
Ja, das war in Wilhelmshagen. Wir sind da eigentlich durch Zufall hingekommen, mehr oder weniger, weil nach dem Krieg, da war ich auch noch gar nicht geboren, also Anfang der 50er Jahre, hatte mein Vater dort, der war ja Geiger in Berlin im Rundfunk, also Konzertmeister, und der hat von seiner Arbeit vom Rundfunk so wie zugestellt bekommen, da draußen in Wilhelmshagen ein Zimmer, also wie WG heute, ne? Also da hat man, weil eben die Wohnsituation so massiv schlecht war, mit mehreren Familien in so einer Etage eines Zweifamilienhauses mit Gemeinschaftsküche und Bad und sowas, mit einem Zimmer, haben die da als junges Ehepaar gelebt. Dann wurde meine Mutter schwanger und hat dann meinen Bruder geboren, 1954.
Der ist 10 Jahre älter als du.
Ja, ungefähr, nicht ganz. Mhm. Und da kam dann die Großmutter meiner Mutter mit hin, um ein bisschen zu helfen und ein bisschen das mit dem Baby und so. Und nebenan wohnte ein Witwer. Die haben sich angefreundet, die beiden, um es mal zu verknappen, geheiratet, sind aus dem Haus raus woanders hingezogen.
Die Mutter, die Oma und der Witwer?
Also meine Urgroßmutter, ach, die kam zur Hilfe für das Baby.
Verstehe.
Und dann haben die beiden sich verliebt. Mhm. Und dann ist meine Urgroßmutter mit dem Urgroßvater angeheirateten. Die sind aus dem Haus raus und haben das meiner Mutter quasi überlassen. Und da sind die quasi in den Nachbarhaus gezogen. Mhm. Und seitdem hatten wir das dann 1955 oder so.
Okay. Und da wuchs dann die kleine Familie heran. Du hast, du bist das letzte, dritte Kind,
ja,
ne?
Ja, genau.
Du hast noch eine Schwester und eben den Bruder. Und dein Vater, ein Konzertmeister des Berliner Rundfunks.
Großes Rundfunkorchester Berlin hieß das.
Hm. Ja, also jetzt ist man das als erster Geiger automatisch oder ist er befördert worden oder?
Nee, das sind, glaube ich, so Positionen. Ich weiß nicht mehr genau, wie das heute ist. Du musst vorspielen und also wenn die Position zu besetzen ist, und das hat er anscheinend gut gemacht und dann hat er diese Position bekommen. Aber da gibt es auch noch einen zweiten Konzertmeister, einen stellvertretenden Konzertmeister.
Ach, ja, ich
also
bitte
so,
dich.
Also so, so war das damals. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist.
Okay. Das heißt, es hat immer Geräusche wahrscheinlich bei euch. Mal abgesehen von 3 Kindern, die immer Geräusche machen, wurde wahrscheinlich auch viel Musik geübt. Oder hat dein Vater gesagt, okay, Arbeit ist Arbeit und Schnaps ist Schnaps. Und wenn er zu Hause war, hat er dann vielleicht nicht musiziert?
Ja, kann man so sagen.
Ist so.
Also ich weiß nicht, ich glaube, mein Vater war nicht so ehrgeizig auch. Keine Ahnung, der konnte halt gut Geige spielen oder sehr schön Geige spielen. Also, und der hat sich dann eher, wenn er vom Dienst kam, schnell unter das Auto gelegt und mehr an unserem alten Moskwitsch rumgefummelt als Geige gespielt. Also man kann sich das bei uns wirklich nicht so, man muss sich nicht vorstellen, dass wir so einen klassischen oder dass die Kinder immer schon mit der klassischen Musik bombardiert worden sind und sowas. Wir hatten ein ganz normales, stinknormales Zuhause. Mein Vater hat unheimlich gerne gewerkelt, gebaut, der hat alles am Haus gemacht, unterm Auto gelegen. Damals konnte man ja noch selber reparieren.
Hast du ein bisschen was von ihm gelernt?
Also so handwerklich, also ich glaube, ich bin nicht ganz unbegabt, aber vieles, das Problem ist dadurch, dass das dann alles nicht mehr nötig war.
Weil man was Neues kaufen konnte.
Ja, wirklich, hat man da vieles nicht mehr gemacht, das muss ich wirklich sagen. Ne? Also was wir so improvisiert haben oder uns selber Klamotten geschneidert und gemacht und aus Laken, aus Rolltuch, aus Fahnentuch, aus Soraline Knöpfe gebacken im Ofen und sowas, ne? Das hat dann... Hat man einfach das nicht mehr gemacht.
Ja, okay, wobei manche Sachen gehen ja immer wieder kaputt. Oder da ist es dann halt auch gut, wenn man weiß, wie es geht. Und dann ärgert man sich vielleicht, dass man als Kind nicht auch daneben gestanden hat und gesagt hat, hier, bring mir das mal bei, zeig mir mal, wie das geht. Weil das ja schon eine Sache ist, die einen auch selbstständiger macht und unabhängiger macht, ne?
Ja, das finde ich total. Also ich war sehr selbstständig und habe auch das, aber das leider Gottes habe ich ein bisschen eingebüßt. Natürlich auch aus Faulheit, weil auch andere da sind, die das dann besser können. Und dann lasse ich es halt und sage, ja, mach du mal.
Würdest du sagen, das war eine unbeschwerte, leichte Kindheit?
Absolut ja. Mit Auf und Abs und Krisen und sowas. Mhm. Aber grundsätzlich ging es uns wirklich sehr gut.
Also behütet?
Behütet, geliebt, fröhlich, aktiv. Das ging tatsächlich auch nicht ums Geld. Mein Vater hat bestimmt nicht schlecht verdient, aber das war ja, ach Gott, aber das hat immer gerade bis zum Monatsende gereicht. Manchmal haben wir dann auch ein paar Flaschen weggebracht, dass wir noch eine Margarine kaufen konnten. Ja, wirklich. Aber so trotzdem haben wir nicht irgendwie notleiden müssen. Oder es gab immer was zu essen und so, ne? Der familiäre Zusammenhalt war schon recht groß oder ist. Und auch mit den Nachbarn dort, ne? Das war ja wie auf dem Dorf da. Das war ja zwar, ist ja zwar Berlin, aber das war ja wie, weiß ich nicht, tatsächlich wie auf dem Lande.
Das ist rechts noch vom Mögelsee. Also Köpenick muss man, wenn man auf Berlin draufschaut, dann ist Köpenick ziemlich weit rechts. Und da wird es dann wirklich blau, viele Seen, viele Wälder oder so Parks oder Forste, die zusammenhängen. Und dann sind da nochmal so ein paar andere Seen. Da musstet ihr euch wahrscheinlich zwischen zwei Seen entscheiden, was war euer Badesee. Ich habe mir die mal angeguckt. Da gab es ja einmal den Dämmeritzsee und einmal den Flakensee.
Ja, Flakensee eher nicht so oft, weil das so ein bisschen umständlicher war, da hinzukommen. Also mit dem Radl sind wir Kinder alleine an Dämmeritzsee meistens. Später bin ich dann auch an Mögelsee. Aber als wir noch mit der Familie gefahren sind, wo wir noch Kinder waren, sind wir immer ein Stückchen weitergefahren zum Störetsee. Den gibt's auch noch. Ein ganz schöner See mitten im Wald. Oh. Da war auch mal ganz ruhig. Mhm. Aber das ist dann schon Richtung Fürstenwalde da so raus Erkner. Na, das war ja nicht so weit von uns, von Wilhelmshaven. Ne?
Um das auch nochmal, falls Sie jetzt gerade schon die Immobilienseite aufklicken oder so. Also es ist mit der S-Bahn ungefähr 45 Minuten vom Alexanderplatz entfernt, ne? Ungefähr?
Na, nicht ganz.
40, ja.
Okay. 38.
38.
Also ich weiß es nicht mehr genau. Ich wusste es natürlich auf die Minute früher, wenn man immer in die Stadt gefahren ist und sagt, ich glaube 28 Minuten bis Ostkreuz. Und von Ostkreuz, na, da war jede Minute kostbar.
Ja, na klar. Und man sagt auch in die Stadt. Also es ist noch Berlin, es ist an der Grenze zu Brandenburg, aber man sagt, ja klar, in die Stadt. Wir fahren in die Stadt, sicher. So, Earth, Wind and Fire hast du mitgebracht. In the Stone. Bin ich gespannt, ob ich den kenne. Habe ich mir extra nicht vorher angehört. Weil natürlich kennt man diese anderen Klassiker, nachdem man getanzt hat und noch heute tanzt vielleicht. In the Stone. Was verbindest du mit diesem Lied?
Also Earth, Wind and Fire war für mich immer so ein Garant, gerne zu tanzen. Mhm. Also kommt das, weiß ich auch nicht, was da mit mir passiert. Ich bin jetzt nicht die Tänzerin vor dem Herrn unbedingt. Also früher vielleicht als junge Frau noch ein bisschen anders, so auf Premierenpartys und so. Aber wenn komme das, dann habe ich Lust zu tanzen. Und dann tanze ich auch, wie neulich, als ich das alles nochmal mir rausgesucht habe und ich war in der Küche alleine und habe da aufgeräumt und dann habe ich das Ding angestellt und da war dann alles, ging viel leichter und dann tanze ich halt auch so alleine so ein bisschen rum. Also das ist musikalisch hoch anspruchsvoll, finde ich. Okay. Und das fasziniert mich dann immer, wenn so tolle Musiker spielen.
Heute ist Steffi Kühner zu Gast. Sie ist Regisseurin und Schauspielerin. Ich weiß ja nicht, wie oft Sie früher ins Theater gegangen sind oder auch noch ins Theater gehen. Dann kennen Sie sie auf jeden Fall, weil sie auf allen relevanten Bühnen reüssiert hat. Aber Sie werden sie auch spätestens über deine, Steffi, erste Rolle kennengelernt haben in dem Film Halbe Treppe. Es sind noch ganz tolle andere Filme mit dir, über die wir vielleicht später noch sprechen werden. Wolke 9, Die Frau, die sich traut. Und halt auf freier Strecke. Aber das Theater hat dich einfach auch in so viele Gegenden gebracht, an so viele Orte.
Ja, auch doch, durchaus. Stück, ja. Wenn ich das manchmal lese, denke ich auch, oh meine Güte. Ja, wirklich, wir haben also nach der Wende, also jetzt mal Eisenach, Weimar, Thüringen, dann Berlin, Bochum, in München, in Wien, Wiener Festfahren, Salzburger Festspiele und Frankfurt am Main haben wir gleich nach der Wende was gemacht. Doch ganz schön rumgekommen.
Ganz schön rumgekommen. Und wachgeküsst oder beziehungsweise darauf hingewiesen, dass es was für dich sein könnte, hat dich, glaube ich, eine Lehrerin oder zumindest hat sie so einen Impuls gegeben, dass es für dich in diese Richtung gehen könnte, ne?
Ja, absolut. Das war damals in unserer Schule. Da gab es, also ich sag mal so, im Osten hat man enorm viel Wert gelegt auf kulturelle Arbeit in der Schule, wie man das jetzt einschätzen will, aber oder bewerten will im Nachhinein ist noch eine andere Sache. Aber das war natürlich für uns sehr schön, weil wir hatten da eine Frau, Frau Hildebrand, die hat sich rührend, auch eine ehemalige Schauspielerin, also die war auch ein Profi, also die wusste auch, was sie tut, ne? Die hat sich da wirklich um die Kulturarbeit gekümmert und wir hatten da auch so eine Theater-AG, aber wirklich auf hohem Niveau. Das war jetzt, die hat auch was gefordert von uns, ne? Wir haben richtig Stücke gespielt, immer für die Einschulung dann der neuen Kinder, die kamen und so weiter. Und jede Woche und improvisiert und Sprechübungen gemacht. Also die war da wirklich hinterher und so eine tolle Person und hat uns natürlich das schmackhaft gemacht. Und da bin ich irgendwie auch kleben geblieben. Ne? Also da gingen viele Impulse von ihr aus. Ne?
Wie erklärst du dir diese hervorragende Kulturarbeit, die man letztendlich auch bei vielen deiner Kolleginnen und Kollegen dann später sieht, was so über die Schulen auch vermittelt wurde und über die Hochschulen. Wie erklärst du dir das, dass der Staat aber trotzdem vor einer Ausbildung auf einer Kunsthochschule immer gesagt hat, ihr müsst aber vorher, wieso Eltern eigentlich, ihr müsst aber vorher was Anständiges lernen. Also du konntest ja auch nicht einfach Theater spielen, man musste vorher entweder eine Ausbildung machen und du konntest es dir auch, glaube ich, nicht immer aussuchen. Wie war das? Hilf mir da mal.
Nee, das war eigentlich bei mir nicht so. Also das ist auch, man musste, also Kunsthochschule hieß, also auch, ich glaube auch in Weißensee oder jetzt auch Musikhochschulen und so, an Hans Eisler, du brauchtest kein Abitur, nicht zwingend, aber einen Facharbeiterabschluss.
Ah ja, okay.
Also Abitur oder Facharbeiterabschluss, dass du berechtigt bist zu studieren. So war das.
Also ne? Eine Lehre, wenn man
eine
so
Lehre,
will.
Genau, eine Ausbildung. Also so hieß das früher, Facharbeiter. Ja, das ging auch nur zwei Jahre, die meisten Ausbildungsberufe. Also es gibt doch welche, die ein bisschen zweieinhalb oder drei Jahre dauerten. Aber so in der Regel war das 2 Jahre Lehrzeit.
Hatte was, also weil ich jetzt gerade sage, wie so Eltern, die ja auch sagen, ja meinetwegen, aber lern was Anständiges, sodass man sozusagen nicht als brotlose Künstlerin, brotloser Künstler endet oder warum?
Nee, das glaube ich eher nicht. Also gibt sicherlich solche Fälle auch, dass die Eltern sagen, lern erstmal was Vernünftiges und das hört man ja öfter sowas, ne? Aber es war nicht die Voraussetzung, ich glaube, das hat nichts damit zu tun gehabt, mach eine Ausbildung, damit du dann möglicherweise nicht auf der Straße sitzt, sondern was anderes machen kannst. Ich glaube, das war mehr nur dieser Werdegang, der normal war. Wenn man nicht Abi gemacht hat, hat man Facharbeiter. Aber nur in Kunsthochschulen. Ne?
Ist über diese Lehrerin und über ihr Engagement, bist du über diese Frau dann auch zu den 7 Sommersprossen gekommen? Oder wie kam es, dass du in diesem Film mitgespielt hast, der zu den erfolgreichsten DEFA-Produktionen gehörte?
Oh Gott, weiß ich nicht mehr.
Was kann
ich nicht mehr? Nee, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, das gab es dann noch einen anderen Film. Da bin ich quasi, da hat sie die Frau Hillebrand, das habe ich ihr irgendwie zu verdanken. Der kam dann ein bisschen später, das war dann Romanze mit Amelie. Ulrich Thein, großer, toller Schauspieler aus der DDR, der hat dann auch mal Regie geführt. Und die Frau Hillebrand hat dann später im Synchronstudio in Johannisthal gearbeitet, in der Kinderabteilung. Also die war für die Kinder, für die Sprecherkinder verantwortlich und hat das ganz toll aufgebaut, auch alles. Da war ich dann beim Synchron und dann hat dann irgendwie gesagt, ey, guck doch mal hier, die Steffi, das wäre doch was, weil der Ulrich Thein da irgendwie da war. Und da ist der mir hinterher gerannt und da war ich dazu. Früher sagte man ja Probeaufnahmen und dann hat das geklappt. Also das war so ein bisschen die Verbindung. Bei 7 Sommersprossen, also weiß ich nicht mehr. Erinnern. Doch, kann aber auch sein, dass das auch sicher wo sonst her, keine Ahnung, aber.
Und war das eine Zeit, habt ihr das in den Ferien gemacht? Oder?
Ja, okay. Das waren Sommerferien, richtig, die ganzen 8 Wochen, die wir da hatten, die Schulkinder, und da haben wir dann die ganzen Sommerferien da verbracht.
Hast du gerne gelernt? Warst du gerne in der Schule?
Ganz unterschiedlich. Also manches habe ich gerne gemacht und manches gar nicht gerne.
Was mochtest du gar nicht?
Chemie. Ach, da habe ich irgendwie die Anfänge verpasst, weil es mich nicht wirklich interessiert. Oder ich habe eben nicht aufgepasst und ich kam nicht mehr hinterher. Ne? Das war dann
problematisch. Ja, es ist so schade. Auch wahrscheinlich, weil jetzt, je älter man wird, desto mehr, finde ich, bekommt man ein Gefühl dafür, wie Fächer auch hätten unterrichtet werden können. Ne? Wenn man dir so, auch Biologie beispielsweise, wie wenig wir über unseren eigenen Körper wissen, wenn wir aus der Schule raus sind, aber Rot-Grün-Blindheit oder irgendwie Mitose, Meiose, Mitochondrien und so, das mag alles wichtig sein, aber wir wissen irgendwie gar nicht, was mit uns, also so eine Faszination auch wecken, ne? Dafür, was wahrscheinlich auch Chemie sein könnte. Die Creme, die du benutzt, setzt sich so und so zusammen oder du musst jetzt niesen, weil, und niesen ist übrigens so und so und das sieht so und so aus und all solche Sachen.
Absolut, aber da machen wir ein weites Feld auf, was das bedeutet. Aber man kann es vielleicht insofern zusammenfassen, dass man sagt, es kam eben extrem, ich finde es immer noch so, auf die Lehrerinnen und Lehrer an.
Ist auch so, das ist
einfach so. Wenn dir jemand was vermittelt, wenn du jemanden sympathisch findest, wenn die Neugierde geweckt wird oder irgendwie so, dann hätte mich vielleicht auch Chemie interessiert. Weiß ich nicht, ne? Aber ja, so, das ist ja halt immer so die Krux, finde ich. Dass es damit steht und fällt. Und natürlich auch mit Lehrkonzepten, ne? Das ist ja klar.
Wir beschließen diese erste Radiostunde und damit den ersten Teil des Podcasts oder die erste Hälfte mit Penny Lane hast du mitgebracht von den Beatles. Sich für einen Beatles-Song zu entscheiden ist irre schwer, kann ich mir vorstellen. Wenn man die Beatles mag, dann mag man viele Songs.
Oh ja. Ich,
ne? Ja. Wieso der und was verbindest du damit? Woran erinnert dich Penny Lane?
Der hat mir schon immer besonders gut gefallen. Also wir hatten auch noch so Fool on the Hill und sowas auf da. Also da waren so einige. Ich habe mich mit meinem Bruder noch mal beraten und der hat dann gleich wieder gesagt, na, da kannst du, das ist eigentlich keine Aufgabe, die man lösen kann. Ne? Und dann sind wir auf Penny Lane gekommen, weil wie gesagt, ich den Titel sehr gerne mag. Und dann noch, da ist ja so ein ganz schweres Trompetensolo drin. Und ich habe Kabale und Liebe inszeniert im Schwerin am Theater, ist noch gar nicht so lange her. Und da gibt es ja den Miller, den Vater von Luise, der ja Musiker ist und unterrichtet. Und der ist normalerweise bei Schiller, spielt der Cello. Und unser Schauspieler, der das gespielt hat oder spielt, der konnte Trompete. Und da habe ich gesagt, ach, das ist doch auch, dann ist es halt ein Trompeter, ne? Und da habe ich gesagt, das ist doch, wäre doch vielleicht ganz schön, wenn der sich abarbeitet an diesem Solo und es nicht hinkriegt und immer darüber verzweifelt, dieses Ding nicht spielen zu können und so, ne? Und da konnte ich das, da habe ich das schön untergebracht und das ist halt deshalb, der begleitet mich halt auch so ein bisschen, ne? Das war ein schönes Lied einfach. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello.
Radio 1. Hörbar Prost.
Tag ist wie neu, kein Augenblick, den ich bereue. Das Gewitter ist weg und war wichtig für jeden. Die Luft ist noch feucht, es riecht noch nach Regen.
Sommerregen, die Fantastischen Vier. Ich weiß, die meisten von Ihnen sind noch ein bisschen genervt, weil dieser Frühling sich so viel Zeit ließ und weil es ja dann doch verhältnismäßig viel geregnet hat für Berliner Verhältnisse. Aber es ist ja, Sie wissen, was jetzt kommt, ne? Für die Natur ist es gut, es ist wichtig. So, und Sie haben ja auch an den schlechten Tagen, das möchte ich Ihnen nochmal ans Herz legen, immer die Möglichkeit, diverse Podcasts zu hören. Sowieso diverse Podcasts, aber auch diverse Episoden der Hörbar Rust. Vergangene Gespräche, so zum Beispiel mit Franziska Knost. Das ist ein schönes und sehr trauriges, aber auch sehr schönes Gespräch mit einer Frau, die unter fortgeschrittenem Krebs litt. Sie ist inzwischen verstorben. Sie hat uns eins ihrer letzten Interviews gegeben. Wir wussten das beide und es war interessant und schön und sehr warm und sehr ungewöhnlich, auf diese Art mal über den Tod zu sprechen und ihn mal näher ranzuholen. Also Franziska Knost können Sie sich noch anhören. Sie können aber auch Tränen lachen mit Fritz Karl beispielsweise, dem Schauspieler. Uschi Brüning, Yvonne Katterfeld, Andrea Sawatzki, Joachim Krohl, Martin Rütter, Anja Kling, also Caroline Kebekus, Afrop, sehr, sehr unterschiedliche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Wenn Sie die Hörbar als Podcast abonnieren, das kostet Sie nichts und Sie können das auch jederzeit wieder rückgängig machen, dann versäumen Sie keine der Episoden und Sie können sich die Gespräche auf den bekannten Plattformen anhören oder auch in der ARD. Audiothek. Heute zu Gast die Regisseurin und Schauspielerin Steffi Kühnert. Jetzt werden einige von Ihnen vielleicht sagen, Moment mal, und ihr Jackett aufmachen. Hier steht der Name Kühnert in meinem Anzug. Kann es sein, dass Steffi Kühnert eigentlich Herrenmaßschneiderin ist? Dann sagen wir, ja, aber es ist gerade noch mal gut gegangen.
Ja, aber das, ich wollte das unbedingt lernen.
Warum richtig das? Nähen?
Na, wir haben ja DDR, Osten, meine Mutter hatte auch eine Nähmaschine, obwohl sie jetzt keine Schneiderin war. Man hat eben ganz viel selber gemacht, gehäkelt, gestrickt, genäht. Und das haben wir Schwestern dann auch gemacht und ganz gut, also so autodidaktisch uns das irgendwie draufgehauen. Und dann dachte ich, ach, das will ich richtig können. Und da dachte ich, das wär's doch. Und ich wollte eigentlich Damenschneiderin werden und da war man dann bei der Bewerbung so voll bei Damen Maßschneiderin und bei Herren Maßschneider saß irgendwie niemand. Und ich wollte noch zu einer Verabredung, das ist wirklich kein Witz. Und dann habe ich gedacht, ach scheiße, mache ich Herren draus. Ich habe gesagt, geht das jetzt? Ich habe überall Damen in der Bewerbung Damen Maßschneider geschrieben. Da so, nein, die waren froh, die hatten glaube ich zu wenig. Und dann habe ich über Damen durchgestrichen und Herren drüber geschrieben und da war ich da ein, zwei fix raus und zu Hause und ich kam zu Hause an und ich habe gesagt, ich habe es aber verändert, ich bin jetzt, ich mache jetzt Herrenmaßschneiderin und da hat sich mein Vater ganz toll gefreut. Und das Prüfungssakko, was ich gemacht habe,
Prüfungssakko, das ist ein tolles Wort.
Ich für meinen Vater geschneidert. Das hat er dann abkaufen dürfen. Für wenig Geld.
Ah, okay. Mhm. Prüfungssacko. Mhm. Ja, ja. Das bedeutet natürlich auch wahrscheinlich, dass du möglicherweise sowohl die Klamotten deines Vaters als auch die deines Bruders regelmäßig länger, kürzer, weiter, enger verändern musstest, oder hat man dich da nicht in die Pflicht genommen?
Nee, eher nicht, weil ich habe immer lieber was ganz genäht. So Änderungen, das war mit, ach, das macht einfach keine Freude.
Du bist auch kein geduldiger Typ, oder?
Ja, vielleicht, ja, das kann damit zu tun haben, aber das haben wir dann ja auch in der Ausbildung gemacht, so Reparaturen oder Leute Reißverschlüsse und ach, rausgetrenne aus den ollen Klamotten und dann eine neue Reißverschlüsse. Es war so aufwendig und macht nicht wirklich Freude. Ne? Also das habe ich eigentlich, ja klar, habe ich auch gemacht, aber...
Worin bewahrst du Knöpfe auf?
Ich habe einfach eine Kiste.
Was ist das für eine Kiste? Jeder von uns hat, ich glaube in jedem Haushalt, jeder von uns, jede, die gerade zuhört, jeder Zuhörer, wir alle haben kleine Döschen, große Kisten, wir alle schneiden diese Dinger raus neben den Waschzetteln, wir alle denken, na, ob ich diesen Knopf jemals wieder zuordnen kann. Und ich habe ich habe so eine kleine Holzdose, auf der ist ein Fuchs. Und da sind meine ganzen Knöpfe drin, seit Jahren. Jetzt frag mich mal, wann ich das letzte Mal da einen rausgenommen habe. Nie. Und du?
Doch, ich sogar gerade, ist noch gar nicht so lange her, da habe ich irgendwo einen Knopf angenäht, ich weiß nicht. Aber ich habe noch eine Sammlung von, aus Kinderzeiten noch und von meiner Mutter noch, die alten Dinger, habe ich auch schon mal überlegt, ob ich das mal irgendwo abgebe. Es gibt ja bestimmt noch Menschen, die damit was anfangen können, aber ich habe noch die ganzen alten Dinger auch, die rausgetrennt natürlich auch, aber das habe ich dann alles da in der Kiste drin und wenn ich dann suche, schütte ich immer die ganze Kiste aus, weil ich nicht sortiert habe. Ne?
Wie oft bist du umgezogen in deinem Leben, was denkst du?
Oh mein Gott, ich weiß nicht, 15 Mal oder sowas. Ja, doch durchaus.
Und gibt es eine Sache, vielleicht ja diese Kiste, die immer mitgekommen ist?
Ja, tatsächlich. Ja, diese Kiste. Ja, weil das war immer mein Hobby dann. Also zum Beispiel in Eisenach, da hat mich dann die Nähmaschine immer draußen stehen lassen, nicht immer weggeräumt. Bügelbrett war da immer.
Wie draußen?
In der Wohnung. Der Fall. Okay. Nee, normalerweise ist es ja so eine Koffernähmaschine, die man irgendwo unterbringt. Aber das war ja immer das Aufwendige, das Ding raushieven, irgendwo auf den Tisch stellen, neue wieder Fäden rein. Das war immer alles für mich in Reichweite, sodass ich manchmal von der Probe gekommen bin und abends hatte ich dann eine neue Klamotte mir genäht oder
na,
sowas.
Na, guck mal.
Ne? Ja.
Ratzefatze.
Hm. Deshalb waren die Knöpfe immer mit dabei.
Also, du hast deine Ausbildung zur Herrenmaßschneiderin absolviert, bist recht zügig danach zur Aufnahmeprüfung an die Ernst Busch gegangen schon, ne? Oder wie viel Zeit lag dazwischen? Was denkst du?
Nee, gar nicht. Da war gar keine Zeit zwischen. Ich habe mich schon, also während der Lehrzeit und vor der Lehrzeit hatte ich, glaube ich, schon meinen Test. Gab ja so verschiedene Stufen. Und dann wusste ich schon mit Ende, dass ich dann da an der Schauspielschule anfangen werde. Also ich bin quasi, wann lernt man aus? Dann so im Sommer auch. Mhm. Und im September oder wann dann die Immatrikulation war, war ich dann schon quasi in Schöneweide dann.
1981 bis 85. Du hast mit Leander Hausmann studiert, der, glaube ich, zwei Jahrgänge unter dir war oder ein Jahrgang
ein
unter
Jahrgang
dir.
Unter mir. Mhm.
Und ist er dir aufgefallen, weil das irgendwie ein lustiger, netter oder vielleicht sogar gut aussehender Typ war oder weil ihr zusammen Straßenbahn gefahren seid auf dem Rückweg immer?
Das auch, das kam dann später, aber der war schon sehr präsent. Leander mit seinem Freund Uwe Dag Berlin, die beiden, die hatten schon so ein Theater gegründet in Friedrichshagen draußen, Bohem-Theater hieß es, glaube ich. Und die waren schon recht auffällige, selbstbewusste junge Männer, kann man schon so sagen. Sehr auffällig.
Ihr seid, also ihr, wer auch immer ihr seid, wahrscheinlich du und Freunde, Kommilitoninnen und Kommilitonen von dir, ihr seid zu Castorps Stücken, wenn da irgendwie ein Stück inszeniert wurde, auf jeden Fall immer schon hingereist, wenn es noch die die Generalprobe, wenn man so will, war, ne?
Ja, das, also wenn es sich einrichten ließ, sind wir hingepilgert und haben nach Möglichkeit die Generalprobe gesehen, weil es dann immer noch nicht, oder Hauptprobe, oder weiß ich jetzt auch nicht mehr so ganz genau, weil immer noch die Möglichkeit bestanden hat, dass das Ding nicht rauskommt, weil es politisch nicht korrekt ist. Und das wollte man natürlich auf keinen Fall verpassen, ne? Weil das war ja so Kult, das war ja das.
Ja. Hilf mir nachzuvollziehen, also wenn da zwischendurch Sachen gefährdet waren. Mhm. Es ist immer blöd, als Wessi zu sagen, letztendlich war die Stasi doch aber dann so gut organisiert, dass sie schon bei der Entwicklung eines Stoffes, eines Theaterstücks, da hätte man doch eigentlich schon nach 2-3 Wochen kann man doch schon so einen Hinweis kriegen, wenn das jetzt nicht systemkonform ist, zu sagen, pass mal auf, Freundchen, da geht's gar nicht bis zur Generalprobe, da gehst du jetzt erstmal gar nicht weiter. Das können die doch schon vorher beenden. Warum haben sie das manchmal drauf ankommen lassen? Wie erklärst du es dir?
Na, ich glaube schon, dass das schon beobachtet wurde im Vorfeld von bestimmten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Theaters auch. Also nicht von irgendwo, von außen kommend. Aber das ist ja in so einem Probenprozess, weiß man ja dann tatsächlich nach 2 Wochen noch nicht wirklich, wo das hinführt und sowas. Und bestimmte Sachen hat man, glaube ich, auch toleriert, um nicht irgendwie so ein Aufsehen zu erregen. Aber das war ja dann, also zu den Endproben, ich weiß nicht, ob das immer in der Generalprobe war oder eben schon eher, dann kam in der Abordnung der SED-Kreisleitung oder so. Und die haben das dann möglicherweise abgesagt oder gesagt, das können wir nicht bringen. Ne? Sicherlich mit Hinweisen im Vorfeld auch schon.
Ist dir das mal so gegangen?
Ich hatte das noch nicht, nein.
Weil du warst dann in Schwerin. Schwerin galt damals als das Bochum der DDR, also was Stoffe angeht auch. Und damit ja dann auch, ich will es jetzt nicht sagen, nicht experimentell, aber doch schon provokativ, herausfordernd. Aber dass du bist nie da in irgendeiner Weise ausgebremst worden oder Stücke durften dann nicht aufgeführt werden, an denen du teil...
Habe ich nicht erlebt, gut. So, ne?
Okay.
Aber ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass die sich vielleicht sehr arrangiert haben und da Wege gefunden haben, bestimmte Dinge durchzusetzen, ne? Das hat ja vielleicht auch was mit Diplomatie oder... ist ja auch eine Kunst.
Bist du diplomatisch?
Ja, schon, ja. Doch.
Warst du das immer schon oder hast du das gelernt?
Ja, das lernt man schon auch, glaube ich. Im Laufe des Lebens da einfach auch mal ein bisschen nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern zu sagen, es ist auch mal ganz gut, einen Tag abzuwarten und mal drüber zu schlafen und nicht gleich seine Emotionen rauszuhauen und zu kommentieren und so, ne? Und ich finde das auch in Ordnung. Also dieses, das sage ich mir manchmal auch richtig. Das heißt, wenn jetzt was ist oder ein Konflikt ist jetzt, ich ruhe drüber, ich schlaf nochmal, ich gehe nicht sofort und es ist wirklich so, dass sich dann die Dinge manchmal erübrigen.
Oder man sie erledigen. Oder ja, man oder sie ein bisschen in einem anderen Licht sieht.
Ja, genau. Oder das ist wie, wenn man nachts grübelt, dann sind die Probleme riesengroß. Am Morgen steht man auf und denkt, Mann, hast dich wieder die ganze Nacht verrückt gemacht. So ein bisschen sowas ist das, glaube ich, auch. Also, dass man sagt, ist auch mal ein bisschen der Weise wartet ab.
Träumst du viel?
Ja, aber ich habe so bestimmte Träume, die immer wiederkehren, auch tatsächlich.
Verrätst du einen davon?
Ja, dass ich einen riesen Kaugummi im Mund habe und den ich rauskriege. ja, wirklich. Es ist furchtbar. Aber es ist sehr unangenehm, weil ich habe, der wird immer mehr im Mund. Und ich will das immer rausholen und es geht nicht. Und das ist schrecklich. Und ich habe auch natürlich schon mal nachgeguckt, was das sein könnte. Aber da stehen ja auch die verschiedensten
was
Sachen.
Was sagt denn Konfuzius dazu?
Ach, naja, die sagen halt, dass man irgendwas auf dem Herzen hat, was man sich nicht traut, will. Was man oder so, ja, weiß ich aber nicht.
Ah.
Ob das jetzt
und wie oft das ist, entschuldige.
Ich hatte es neulich gerade wieder, tatsächlich. Letzte Woche. Und ich sage zu meinem Mann, das ist doch furchtbar, warum träume ich nicht mal was Schönes? Ich träume immer so Zeug. Aber ich
wie
muss auch sagen.
Denn? Wie oft kommt denn dieser Kaugummi?
Der Kaugummi-Traum kommt schon mit guter Regelmäßigkeit zu mir zurück. Vielleicht habe ich jetzt heute so viel erzählt, dass er mir endlich mal entgleitet. Ja. Aber sonst kann ich mir leider, mein Mann kann sich seine Träume merken, der schreibt sie auf. Ich habe dann ganz schnell aber auch vergessen, ne? Bis auf diesen halt.
Dein Mann kann sie sich nur merken, weil er sie aufschreibt. Also bitte.
Mal ist es so, aber da müsste man ja sofort nachts.
Ja, deswegen muss man muss eigentlich neben dem, das soll man auch, neben dem Bett, soll man so ein kleines, so ein Notizding da haben, ne? Ich finde, es gibt so Menschen, die ständig Notizbücher, also mir sind im letzten Jahr 4 Notizbücher geschenkt worden. Mhm. Ich weiß nicht, das ist immer nett gemeint. Vielen Dank, falls ihr da drunter seid. Danke nochmal dafür, aber ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Ich habe sie alle weiter verschenkt, sonst hätte ich dir jetzt ein Buch für deine Träume gegeben. Nene Cherry hast du mitgebracht. Mhm. I've got you under my skin. Lass es uns hören und danach anhören, warum.
To make sure they putting out a helping hand. Nene Cherry know this story, so it must be told about a group of people left in the cold, caught by a plague. Slowly they fade from an immune deficiency you see called AIDS. No knowledge of the fact, kept in the dark, scolds my soul and it hurts my heart. The young and elderly just running blind, hurt so bad and denied their own kind. Papa turn around and say that ain't mine, and it just made it worse for life on the line. And it's a shame to see a little child mature, growing up knowing that there ain't no cure.
Nene Cherry war das und sie ist, was viele Leute gar nicht wissen, Schwedin.
Genau.
Und genau aus diesem Grund hast du sie auch mitgebracht.
Ja, auch, also weil mir auch die Musik gefällt, aber die hat ja dann auch in London und New York gelebt und sowas, das ist ja so ein bisschen so eine Weltbürgerin, glaube ich. Aber es ist eine gebürtige Schwedin, glaube ich, und ja, na, zu Schweden, habe ich eine große Affinität, weil wir, also ich muss da sagen, da habe ich eingeheiratet, mein Mann hatte das schon in Nordschweden, also fast an der finnischen Grenze oben, so ein kleines rotes Holzhaus, und wir sind da eben, da waren wir wirklich viel und sind dann halt mit unserem alten ollen Auto da immer hingefahren.
Das hatte Volvo einen, hoffentlich.
Nein, nee, ein Kangoo, so ein Transporter, also der hinten keine Scheiben hatte, also der nur 2 Sitze hatte vorne, ne, wo man hinten aber schlafen konnte.
Kangoo, sind das nicht die so special aussehen? Sehen die nicht? Ah, nee, ich weiß. Ah, ja,
Kangoo,
ich weiß.
Kangoo hieß ja nicht, der sieht aber so ähnlich aus, ohne die Glasscheiben hinten. Also
da
so,
konntet
so
ihr schlafen, da habt ihr eine Matratze drin.
Genau, und da sind wir, dann war das immer schon so eine schöne Anreise über die mit der Fähre. Und dann diese eine Straße, die es da eigentlich nur gibt, die bis ganz nach oben führt. Wir haben dann halt, konntest du ja überall anhalten, Zelt aufschlagen, Feuer machen, ins Wasser gehen. Da haben wir dann immer schon ein bisschen rumgekultet, so mit der Anreise.
Rumgekultet habt ihr?
Naja, ein bisschen schon.
Jetzt mal zu deinem Mann. Also Joachim Hamsterdam.
Mhm.
Also, ich glaube, ihr habt euch in Bochum kennengelernt.
Ja,
ne?
Genau.
Okay. Und er, das bevor du jetzt den Namen und diesen Menschen erklären musst, 1965 ist er in Saalfeld.
In Thüringen.
Zur Welt. Ziehst du ihn damit auf?
Na ja.
Manchmal.
Ja.
Mhm. Seine Mutter muss eine sehr interessante Person sein. Ich kannte sie nicht, aber sie ist Schriftstellerin in Gotha, 1940 geboren worden, Sigrid Damm.
Mhm.
Wo nun kommt der Hamster her bei Joachim Hamsterdam? Hat es was mit Amsterdam zu tun?
Das dachte ich immer. Also ich habe ihn ja kennengelernt, da hatte er diesen Künstlernamen schon. Ob ich den jetzt gut finde, sage ich jetzt nicht, aber... Er ist ja da. Und ich glaube, es ist auch ein Wortspiel, aber ich glaube, es hat auch was mit seiner Sammelleidenschaft oder Hamstern zu tun. Ne?
Was sammelt er denn?
Alles. Nein, vornehmlich natürlich so Sachen, weil er ist ein Bühnenbildner für Modelle, für Dings. Also, der kann alles gebrauchen und kann sich schwer trennen. Und deshalb... hat er da auch sehr viel Platz.
Ich will mal zu seiner Ehrenrettung sagen, dass er verschiedene Jobs hat oder Berufe. Bühnenbildner, Schauspieler, Komponist, Computer Artist, das so nannte man ihn vom Millenniumswechsel schon. Also das bedeutet was, er hat sich früh mit Computern beschäftigt.
Ja.
Und jetzt Kommen zwei Sachen, zu denen du mir vielleicht eine Erklärung geben kannst. Maschinentheater und Erfindung des Wassertheaters. Was ist das?
Na, also ich hoffe, dass ich das jetzt einigermaßen gut erklären kann. Also die Mechaniken. Also der Joachim hat sich immer viel auseinandergesetzt mit Bewegung, mit Maschinen, mit automatischen Robotergeschichten und sowas. Und da Bilder entwickelt, was ineinander übergeht, was sich bewegt, was sich dreht, was sich... Ja, und das hat ihn, glaube ich, immer schon fasziniert.
Ne? Du hast dich bewegt und gedreht. Auf jeden Fall habt ihr einen gemeinsamen Sohn, der daraus entstanden ist. Oh Gott, ja. Das war so ein Boomer-Humor. Ist das furchtbar, sowas. Aber es ist nicht sexuell gewesen. Es war eher so Teil einer Installation.
Ich habe mich gedreht und zuerst und in Freier halt.
Wirklich? Ja, glaubst du, das war das Lied, zu dem es passiert ist?
Nein, das weiß ich nicht mehr.
Nein. Das heißt, dein Mann ist dann auch niemand, der Angst hat vor künstlicher Intelligenz, sondern richtig scharf drauf ist und das richtig spannend findet, dieses Thema. Oder redet ihr da nicht drüber?
Ja, schon. Aber ja, findet er interessant. Aber ich glaube, das hat ihn speziell als jüngerer Mensch, als jüngerer Mann, wo wir uns kennengelernt haben, da hat er so ganz viel experimentiert. Mhm. Dahingehend auch schon etwas ruhiger geworden, weil auch verzweifelnd über der Technik mitunter jetzt da, glaube ich, ist ein bisschen mehr Ruhe eingekehrt, was das betrifft.
Habt ihr eure Leidenschaft noch? Ich weiß, ihr habt ein Haus in Mecklenburg-Vorpommern, wo ihr auch ziemlich viel gemacht habt. Ist das der Ersatz geworden für eure Nordtrips?
Genau, so sieht's aus. Oh ja. Also wir haben dann irgendwann Schweden aufgeben müssen. Also das ist uns wirklich sehr schwer gefallen, aber... Das war dann, wo das Kind dann in die Schule kam. Vorher konnte man ja mit dem den dann auch mal eine Weile mitnehmen, war man eben immer auf diese Ferien angewiesen. Mhm. Und das wurde auch immer teurer. Die Fähre, die Überfahrt, die hat dann irgendwie das, weiß ich nicht, Fünffache gekostet. Der Sprit wurde teuer. Also das hat sich, wir sind einfach dann nicht mehr, haben das nicht mehr so genutzt, wie wir das früher gemacht haben. Und dann haben wir gesagt, aber es wäre natürlich schön. Und dann haben wir den Ersatz gefunden, hat dann aber noch lange gedauert, bis wir dann, oder mein Mann, den letzten Schub hatte, zu sagen, so, jetzt geht's weg, jetzt wird's verkauft. Ne?
Okay.
War schwer.
Halbe Treppe, das ist der Film, mit dem du zumindest bei mir zum ersten Mal, also da habe ich dich zum ersten Mal gesehen und von dem Moment dann auch nicht mehr vergessen. Das war 2002. Also wie gesagt, viele Leute kennen dich natürlich als die... Theaterschauspielerin, die schon unglaublich Preise eingeheimst und reüssiert hat und die interessantesten Rollen gespielt hat. Bei mir musste es das Kino sein, Andreas Dresen. Ihr kennt euch lange, ihr habt euch kennengelernt. War das nicht auch schon in Schwerin?
Genau, das war 1981. Das war, ich habe als im ersten Studienjahr da gespielt in Schwerin am Theater, weil der Christoph Schroth, der Regisseur und Intendant, eine Iphigenie gesucht hat, weil seine, die ja schon, die Ulrike Krummwiegel, meine sehr verehrte Kollegin, die hatte das gespielt und die wurde schwanger von Agamemnon als Iphigenie.
Yes. Passt.
Und passt. Und hat, naja, vom Vater halt, aber...
Naja, bleibt in der Familie.
Und da bin ich da hingekommen, also als Ersatz quasi dann. Und da war Andreas, ist ja der Ziehsohn von Christoph Schroth. Der war ein kleiner Junge, als Christoph Schroth in die Familie kam. Also zu der Frau Barbara Bachmann, ganz tolle Schauspielerin auch. Und da war, wir sind ja ein Jahrgang, 63er Jahrgang, und da waren wir 18, 19 Jahre alt, 19 vielleicht, und da war der Andreas Praktikant im Ton.
Naja.
Und da haben wir uns zum ersten Mal gesehen und dann aber erst letztendlich bei Halbe Treppe das erste Mal zur Arbeit wieder
aber
gefunden.
Aber ihr habt zwischendurch, er hat dich ja im Theater gesehen und ihr wusstet auch, ihr wollt mal was zusammen machen. Aber du warst ja auch ständig auf Achse. Du warst in Engagements, du warst ständig beschäftigt. Und ich glaube, und dann hast du irgendwann auch mal dem Theater, dann warst du dem Theater auch mal eine Zeit lang überdrüssig.
Also ich war ja in Bochum von 1995 bis 2000 und 1999 ist das Kind geboren. Dann war ich noch bis 2000 das Engagement zu Ende. Dann wusste ich schon, dass ich ans Deutsche Theater gehen werde, 2001. Hatte aber dieses eine Jahr Irgendwie die Pause noch dazwischen, weil das nicht sofort sich anschloss. Und das war genau die Lücke, wo halbe Treppe reinkam. Also das war wie ein Zufall, okay. Also dass ich mal nicht am Theater irgendwo terminmäßig das so sonst so schwer hinbekommen hätte. Das war so ein Glücksumstand, weil wir ja auch nicht einfach nur 20 Drehtage hatten, sondern wir waren ja irgendwie 2,5 Monate, 3 Monate da in Frankfurt oder alle zusammen, ne?
Ich hoffe, es ist okay. Du hast davon schon ein paar Mal erzählt, aber wenn du nochmal gleich nach dem nächsten Song kurz skizzierst, wie das für euch war als Ensemble für halbe Treppe, weil das waren ja sehr, sehr ungewöhnliche Umstände. Und dann muss ich auf jeden Fall noch etwas über die Frau, die sich traut, über diesen Film erfahren. Das ist jetzt auch schon, das ist 10 Jahre her
ja,
schon.
Ja, Wahnsinn, ja, da war ich 50.
Aber es ist ein 50. Hammerfilm gewesen. Also wer den nochmal sieht oder sehen kann, wenn der im Fernsehen läuft oder in der Mediathek, sollten Sie sich den auf jeden Fall anschauen. Jetzt hören wir erstmal Björk, Army of Me. Und warum Björk?
Ich finde die ganz wunderbar.
Gut. Also war's. Der Regisseur Andreas Dresen stellte sein Team zusammen. Heraus kamen 12 Leute, alles Spezialistinnen und Spezialisten, die ohne festes Drehbuch in 2 Monaten, das hast du gerade
zweieinhalb Monaten.
Ja. Habt ihr auch alle in diesem unfertigen Hotel gelebt?
Ja.
Das muss man sich auch mal vorstellen. Also gedreht wurde der Film in einer Zeit, in der ganz vieles entweder so weiterlief, zum Beispiel diese Szene in der Parfümerie. Du hast ja eine Parfümerie-Verkäuferin gespielt. Das wurde während des laufenden Betriebs, glaube ich, gedreht, ne?
Ja, ja. Ich glaube, das würde gar nicht mehr gehen heutzutage. Also das wäre bestimmt sehr schwierig. Ja, das haben wir gemacht. Also bei Halt auf freier Strecke waren ja auch die Ärztinnen, Ärzte und sowas. Das waren ja auch alles wirkliche Berufstätige. Und das war bei Halbe Treppe auch so. Und
kannst du die Handlung in 2 Sätzen oder 3 Sätzen zusammenfassen? Letztlich kommt es auf die ja gar nicht so sehr an. Es geht um euer Zusammenspiel.
Ja.
Im Wesentlichen geht es um 4 Charaktere. Könntest du das kurz zusammenfassen?
Na, ich denke, 2 Ehepaare, die schon lange miteinander leben oder Mitte 30 so sind und also ihre ersten Krisen kriegen und gucken, wo sie vielleicht, es sind noch andere Sehnsüchte da im Leben als das, was sie bis dato haben, wird es so weitergehen und da auch so ein bisschen ausbrechen, ihre Krisen bekommen, ihre Ehekrisen, dann gibt es auch Betrug und nochmal neu nachzudenken über die Beziehung und was ist wichtig oder trennt man sich und so. Also so eigentlich relativ menschliche, nachvollziehbare Momente.
Und wie kann man sich das vorstellen? Also Dresen wusste in etwa, wie diese Figuren angelegt sind, aber wie es wirklich weitergehen würde, welche Dialoge, wie ihr euch miteinander verhaltet, hat sich das am Vortag oder wann habt ihr das bearbeitet?
Naja, das ist eigentlich so, wenn man so Improvisationsfilme, was ich ja 3-mal mit Andreas Dresen gemacht habe, also die Halbe Treppe, dann Wolke 9 und dann Halt auf freier Strecke, das sind ja jeweils die ohne Drehbuch, dann das ist jetzt aber nicht, dass man da faul sein kann, sondern da geht es ganz viel Recherche im Vorfeld. Also man bereitet so einen Film auch vor, indem man Figurenbiografien erfindet, die ganz wichtig sind, weil ich kann ja nicht plötzlich sagen zu meinem Mann, wie heißt jetzt unser Kind nochmal oder so. Naja, das ist jetzt ein simples Beispiel, aber dass man eine Welt aufmacht, mit der man dann natürlich arbeiten kann, sonst stehst du da und weißt du nicht mehr, wie es weitergeht oder so. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher, dass man gut vorbereitet in so eine Improvisation geht, dann ist ja dann ist ja die Improvisation jetzt auch nicht nur in den blauen Dunst. Es wären ja Szenen, die man gerne spielen möchte, die man miteinander bespricht. Dass er sagt, weiß ich, jetzt ist die Aussprache, alle vier kommen zusammen und wollen sich aussprechen, wie sie es ändern können oder was sie machen sollen. Da ist schon mal so eine, also die, das, eine Vorgabe ist da. Mhm. Und das ist auch wichtig und das braucht man auch. Und dann, was dann aber passiert, wenn dann die vier Menschen da sitzen, dass man einen kleinen, manchmal so einen kleinen Faden hat. Es geht also, soll dahin gehen, bis dann die Figur so und so den Raum verlässt oder sage ich mal. Aber bis dahin ist wirklich frei. Also was dazwischen ist, ist frei. Und da entstehen dann so verrückte Sachen und man spielt dann halt auch mal eine halbe Stunde durch oder so, ja. Das ist ja sehr unüblich für einen Film. Also es geht, kommt sehr der Theaterarbeit nahe, ne? Und dann dünnt man aus, weil man bei Improvisieren sehr, sehr am Anfang unheimlich viel reden möchte. Das ist fürchterlich, aber es ist so, ja. Man plappert und der eine ist noch lauter als der andere und die oder der wollen sich durchsetzen und so weiter. Und das, da hat Andreas dann natürlich ein ganz tolles Händchen, der, ich glaube, der weiß mehr, als wir denken im Vorfeld.
Ihr wart, okay, das weiß ich natürlich nicht. Das war so ein Projekt, in dem ihr auch, glaube ich, alle gleich bezahlt wurdet, was ich auch interessant finde. Ne? Wirklich, also alle 12 Leute, die da mitgemacht haben, haben dasselbe Geld bekommen. Das ist ja sehr untypisch. Und ihr wart recht nervös, wie das Berliner Publikum wohl auf diesen Film reagiert. Und dann wurde der auch noch bei der Berlinale zum ersten Mal gezeigt. Aber was passierte?
Also das, damit hat keiner gerechnet. Nee. Also wirklich nicht. Also nicht im Traum. Also dass das so eine Resonanz gefunden hat. Ne? Die haben uns ja da richtig abgefeiert, wenn ich das so sagen darf.
Der
ne?
silberne Bär.
Ja, das auch. Aber auch, dass beim Publikum eben so dankbar aufgenommen wurde. Auch von Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben, oh, das ist sowas mal gibt und so, ne? Und das war natürlich für uns eine Riesenüberraschung, aber auch eine Freude natürlich.
Also,
ne?
Man merkt wieder, also Jan-Georg Schütte kennen ja viele von Ihnen hoffentlich als Schauspieler, auf jeden Fall hoffentlich als Regisseur, der war auch hier zu Gast. Sie können sich dieses Gespräch noch anhören. Es ist auch eine sehr, sehr, sehr lustige Hörbar geworden. Auch er legt ein Meisterstück nach dem anderen hin, weil er sich genau überlegt, wen er reinholt, welche Schauspielerinnen und Schauspieler und dann einen ganz groben Rahmen vorgibt und sagt, so und jetzt macht. Und was dann passiert, diesen Mut und auch dieses Vertrauen zu haben, ja auch gegenseitig. Ne? Du sagst ja, also als Schauspieler oder Schauspielerin ist es ja auch vielleicht manchmal ganz wichtig, in so einer Improvisation minimal an so Leitplanken auch mal, ja, oder sie zumindest zu sehen. Wenn du sagst, Andreas weiß wahrscheinlich schon viel mehr, als wir uns vorstellen können, kann das durchaus sein. Er kennt euch einfach auch gut. Möglicherweise ahnt er, in welche Richtung ihr geht und so vertraut ihr euch gegenseitig.
Ja, das ist so. Also da, also Vertrauen muss man da enorm haben, ne? Weil man gibt alles von sich. Ich habe nichts, was da steht oder was ich so, sondern du hast immer einen persönlichen Anteil daran. Das geht nicht anders, ne? Und du bist also in einem hohen Maße abhängig von deinen Kolleginnen und Kollegen, deinen Partnerinnen und Partnern in dem Augenblick. Weil wenn ich da was kriege, muss ich darauf reagieren. Muss gar nicht, aber reagiere ich darauf und so weiter. Und da entsteht es, was ich mit situativ, das ist dann eine wirkliche, authentische Situation dann in dem Augenblick, ne? Weil nichts vorgegeben ist und weil das, was entsteht, entsteht wirklich gerade. Und das ist, glaube ich, das Faszinierende. Und deshalb auch dieses, dass man, was ich anfänglich erzählt habe, wo Menschen dachten, wir sind Laiendarsteller oder sowas, ja. Also ich krieg's, glaube ich, anders nicht hin. Das kann ja auch niemand schreiben. Das ist, was entsteht, entsteht, das kriegst du nicht vorher aufgeschrieben.
Und deswegen also auch dieses Label oder dieses Kompliment, die Spezialistin für normale Leute. Denn das ist ja gar nicht so einfach. Also du kannst auch die hochkomplexen und hochkomplizierten Charaktere, das ist nicht das Ding. Aber ich glaube, was dich auch so auszeichnet, was so dein Talent so ausmacht, ist, dass niemand eine Sekunde zögert, dass das, was du da gerade vorträgst, soweit es von dir persönlich als Steffi auch entfernt sein mag, stimmig ist. Dass da nicht ein Komma und kein Ausrufezeichen in der Intonation zu viel oder zu wenig ist, Daher auch dieser große Erfolg des Filmes Eine Frau. Du musst mir nochmal helfen. Ich fand diesen Arbeitstitel sehr viel besser. Der Kanal hieß das im Arbeitstitel.
Ja, Eine Frau, die sich traut.
Eine Frau, die sich traut. Auch ein außergewöhnlicher Film, jetzt in dem Fall nicht von Andreas Dresen, von einem jungen Regisseur, Mark Rensing. Vor 10 Jahren haben wir gerade festgestellt, ist der rausgekommen. Du bist eine Frau, die wahrscheinlich sogar das Leben vieler Frauen lebt, so auf diese Art und Weise. Deine Kinder sind mehr oder weniger erwachsen. Wenn man genau hinguckt, dir selbst fällt das unter Umständen gar nicht so auf, aber die nutzen dich irgendwie ganz schön aus. Dein Sohn lebt noch zu Hause. Du bist der kostenlose Babysitter für das Kind deiner Tochter. Das ist alles okay. Du wirst nur nicht in dem Maße gewertschätzt, wie es sein müsste. Du beklagst dich darüber aber gar nicht. Du merkst es nämlich nicht mal mehr. Und du wirst in dem Moment wach, wenn man so will, als du eine Krebsdiagnose bekommst. Und als ehemalige Leistungsschwimmerin, es wird so ein bisschen offen gelassen, ob das möglicherweise auch durch die Hormone oder durch die Medikamente verstärkt wurde, die du damals bekommen hast, ist da ein Wunsch in dir?
Den Ärmelkanal zu durchschwimmen.
Und wer dich ein bisschen kennt, weiß, dass du dich da auch nicht dubeln lässt. Du hast das echt durchgezogen.
Ich bin durch den ganzen Kanal geschwommen.
Nee, ganz ehrlich, also ich weiß gar nicht, ob da noch viel gefehlt hätte, aber dieses Training, du hast eine professionelle Trainerin an die Hand bekommen, die hat damals, glaube ich, Olympioniken.
Ja, Uli Mattes, naja, ich weiß nicht, wie hieß der auch Ulrich. Das war ein Rückenschwimmer in der DDR, der alles gewonnen hatte und also die hat so den Olympiakader trainiert, ne? Beate Ludewig. Und das war ganz toll, was sie mit mir gemacht hat.
Ganz toll. Du bist echt tapfer. Was hat sie mit dir gemacht?
Na, erstmal habe ich mich fast kaputt gelacht, wo ich gehört habe, ich soll eine ehemalige DDR-Leistungsschwimmerin spielen, weil das waren ja alles doch ganz schöne Kanonen, kann man so sagen, ne? Ich habe gesagt, aus mir kannst du vielleicht eine Turnerin oder irgendwie sowas, aber eine Schwimmerin. Da habe ich gesagt, ich muss das lernen. Ich will nicht, dass das eine Lachnummer wird, wenn ich ins Wasser springe und alle sagen so, mein Gott, also. Und da habe ich dann trainiert, aber ich hatte auch ein Double, muss ich auch sagen. Vor allen Dingen, weil das war dann immer so, wenn wir aufs Wasser gefahren sind, die Ostsee hatte 13 Grad. Ich weiß nicht, wie ich das ausgehalten habe.
Ohne Neoprenanzug.
Dürfen die nämlich nicht, weil die Kanalschwimmer sind, die werden so eingefettet, da gilt das dann nicht als Rekord oder als, das ist so. Und es war jedenfalls sehr kalt und es waren wirklich, also physisch vor allen Dingen auch anstrengende Dreharbeiten, hat aber auch viel Freude gemacht. Und dann raus mit dem Kameraboot auf die Ostsee, dann war ja nicht Sonne, dann waren Wellen und dann so Steffi jetzt raus. Und dafür war dann auch unser Double mit da, dass die das gemacht hat für die Kamera vorher, dass ich nur nicht 20 Mal rein musste oder sowas, sondern das wurde alles dann eingerichtet, da hat sie auch geholfen und auch so ein paar andere Sachen auch. Aber ich wollte
Training,
natürlich, ja.
Das ist hart genug gewesen. Diese Sache mit der Badewanne, das wäre das Erste, was ich erwähnt hätte. Du steigst in eine Badewanne, die voller Eiswürfel ist, da steht eine Kerze am Rand und du kannst erst aussteigen, wenn die Kerze abgebrannt ist. Schlotter, das hast du wirklich durchgezogen.
Ja, und das ging auch nicht anders, weil wir gedacht haben, wir können das ein bisschen faken mit wärmerem Wasser oder sowas. Aber dann dampften dann die Eiswürfel. Also das ging jedenfalls einfach nicht, weil das sich immer irgendwas physikalisch verhalten hat, was irgendwie nicht hingehauen. Und deshalb durfte das dann sein. Aber ich war da auch fit. Also ich habe das ich fand das auch irgendwie eine Herausforderung. Also weiß nicht, jetzt könnte ich das wahrscheinlich nicht mehr hinkriegen, aber da ging es gerade noch so. Naja.
Gibt es eine weitere Herausforderung, die du dir wünschst? Eine Rolle oder ein Regisseur? Und vielleicht auch eine Schauspielerin oder ein Schauspieler, mit dem du nie gespielt hast, aber gerne spielen möchtest?
Ich kann das so nicht konkretisieren. Es gibt so viele wirklich tolle Kolleginnen und Kollegen, wo ich sagen würde, so, das wäre jetzt irgendwie nicht in Ordnung, da jetzt einen vorzuheben oder eine. Ich freue mich generell über gute Arbeit und manchmal sind Sachen, wo man denkt, die entwickeln sich dann in der Arbeit oder auch im Resultat. Das was kann man vorher manchmal gar nicht voraussehen, ne? Dass das also so, na, ich sehne mich schon nach Herausforderungen, ich sehne mich vor allen Dingen nach wirklich interessanten Figuren, Rollen, wo Spielfutter da ist, wo man agieren kann, wo Ensemble ist, da, ja, da sehne ich mich schon nach und da gibt es doch wirklich, könnte mehr geben. Generell meine ich das jetzt so an Material.
Wobei du ganz gut beschäftigt bist. Jetzt, es gibt ja auch dieses Mecklenburger 100% Heimat.
Ah, ja.
Das hast du Ende letzten Jahres gemacht. Mhm. Ich habe das nicht gesehen und ich konnte es auch nicht mehr in der Mediathek finden. Mhm. Aber es gab ganz viele Leute, die das wirklich gefeiert haben. Und meinst du, das geht in Serie? Weißt du das schon?
Ich habe gehört, dass so natürlich, also das war zum Beispiel eine ganz schöne Aufgabe, ne? Also das hat mir viel Freude gemacht und das war eine ganz tolle Arbeit. Und das ist, glaube ich, ganz gut angekommen. Und ich habe sowas gehört in der Serie, weiß ich nicht, aber vielleicht einen zweiten Teil. Okay. Aber das ist jetzt, ich glaube, die Gelder sitzen nicht so locker.
Worüber wir auf jeden Fall noch sprechen müssen, ist, dass du unterrichtest, nämlich da, wo du selbst unterrichtet wurdest seit 2009, ne, an der Ernst Busch. Und dass du Regie machst. Und interessanterweise hast du gesagt, fast erleichtert, man gibt als Regisseurin ein Stück Verantwortung aus der Hand. Ich muss mich nicht mehr oben auf der Bühne bewähren. Da denkt man, so ein Zirkuspferd wie du, du reißt da oben auf der Bühne alles ab, normalerweise. Aber das scheint dir nicht mehr so leicht zu fallen wie früher, aus irgendwelchen Gründen.
Also ich habe mich relativ bewusst entschieden, zu pausieren oder ganz auszusetzen im Theater, also zu spielen. Ich bin dem nicht mehr gewachsen. Nervlich.
Also das hat nichts mit körperlicher Kondition zu tun, sondern plötzlich bekommst du eine Lampenfieber oder was
ist
das?
Ich war schon immer gefährdet. Also ich war immer sehr, sehr aufgeregt und habe mich verrückt gemacht. Warum? Ich kann es nicht steuern. Ich weiß es nicht. Es kommt. Ich stehe hinten. Das war das letzte Mal bei Hauptmann von Köpenick, wo Milan Peschel den Hauptmann gespielt hat. Da habe ich auch mitgespielt nochmal. Und das war auch eine schöne Probenzeit. Und dann, wenn dann das losgeht, da steh ich dann da hinten und denke, Mann, Kühnert, du machst es jetzt schon so viele Jahre, jetzt ist doch ruhig, atme. Und dann, das kommt irgendwie aus dem Bauch, das kommt hoch. Ich bin es nicht mehr losgeworden und ich bin es vor allen Dingen auf der Bühne nicht mehr losgeworden. Ne? Ich glaube, das hat keiner gemerkt, also so, ne? Aber für mich war es ein Akt. Und dann habe ich das noch wieder und wieder und dann habe ich gesagt, das ist ja dann auch.
Das ist ja eine Qual. Also
das
wenn
ist
sich
eine Qual,
das,
ja. Das ist nur noch eine Bergbesteigung. Ja. Und ich war eigentlich immer erst froh, wenn ich in der Straßenbahn saß, auf dem Nachhauseweg, so ungefähr. Ne? Und dann habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Und da haben wir natürlich auch so ein bisschen Familienrat, ne, wie das immer so ist. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen und gesagt, das war dann Wiederaufnahme oder so. Und da haben die sich auch ganz fair verhalten, das Theater, der Herr Kuhn und auch der Regisseur. Und ich habe gesagt, ich möchte nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und haben mich rausgelassen und es umbesetzt. Und das war dann wie eine. Oh. Also es war nicht schlimm, ne? Es war eher schön. Und das ist jetzt, ich weiß nicht, vielleicht kommt das auch wieder, aber da im Augenblick war so, und da sage ich, nee, dann sitze ich lieber und auch Gott sei Dank, dass ich da nicht mehr hoch muss.
Aber wie interessant, dass du sagst, ein Stück Verantwortung aus der Hand geben. Denn als Regisseurin bist du diejenige, meiner Meinung nach, die größte Verantwortung hat von
ja,
allen.
Ja, stimmt, das ist eine andere Verantwortung, aber es ist so, ich muss mich nicht präsentieren in dem Sinne, in dieses Live-Erlebnis, ich glaube, das ist es. Diese Angst zu versagen oder das nicht hinzukriegen oder da ich mal sagt, ach, wenn es nicht klappt, dann fällst du halt in Ohnmacht. Und naja, man ist ja dann.
Hattest du denn ein ganz schlimmes Erlebnis, sodass man sagen kann, denn du bist ja nun wirklich nochmal 30 Jahre Theater, ist ja nicht nur so dahergesagt, sondern das gibt dir dann auch so eine gewisse Muskulatur, eine Sicherheit. Also, und was heißt, also ich kann ja nur mutmaßen.
Ja.
Nur das, was ich aus Gesprächen kenne, ist, dass auch hin und wieder da eine Angst ist, natürlich ein Lampenfieber, dass sich das aber im besten Fall dann auf der Bühne so nach wenigen Minuten in dieses Positive, in Endorphine oder Adrenalin umwandelt. Das scheint bei dir ja ganz genau umgekehrt zu sein, dass du als Superprofi dann plötzlich
Ja, es ist irgendwie, ja auch nicht schön gewesen. Also ich muss ja auch sagen, es ist ja auch eine schwere Entscheidung irgendwie. Mhm. Aber es war dann, es ist, ich muss es ja so hinnehmen, ich muss es ja klar so akzeptieren, ne? Und dann habe ich auch wieder gedacht, ich habe so viel gespielt und schön und ich hatte so viele tolle Begegnungen. Also
und vor der Kamera geht es ja noch.
Dankbar und demütig bin ich wirklich, was ich erleben durfte, ne? Und das ist jetzt. Und deshalb sage ich, ist doch gut jetzt.
Ist gut jetzt. Aber vor der Kamera, ne, dass es jetzt nicht missverständlich rüberkommt, vor der Kamera bist du noch, das ist alles okay.
Ja, cool. Das ist, aber das hat wahrscheinlich was mit diesem Live-Geschichte zu tun.
So, wir beschließen dieses Gespräch mit dem Vision String Quartet, das wahrscheinlich immer schon, egal wo es auftaucht und auftritt in Deutschland, immer schon denkt, sind die wieder da?
Da kommen ja, die Groupies.
Da sind die Groupies wieder. Also wer ist das und warum denken die das?
Ja, wir haben die entdeckt, in Anführungsstrichen, weil da gleich bei uns in der Nähe, in Mecklenburg, da gibt es das Schloss Ulrichshusen, was auch immer dabei ist bei Festspiele Mecklenburg-Vorpommern heißt das. Da ist so klassische Musik, das ist überall in ganz Mecklenburg und eben unter anderem auch in Schloss Ulrichshusen. Und da sind wir dann mal, da gehen wir eigentlich relativ regelmäßig hin. Und das eine Mal waren die Visions da. Die waren ganz jung von der Schule und die spielten plötzlich, also das hat uns wirklich umgehauen, die jungen Menschen, also frei, also ohne Noten, stehend, haben die ein Feuerwerk und auch virtuos, also auch musikalisch wertvoll, möchte ich mal sagen, und sich eben so mit Ligeti oder Dvorak beschäftigt, sowas, was jetzt nicht so gängig ist, ne? Und das mit einer Leidenschaft, also dass wir wirklich gesagt haben, boah, inzwischen sind die auch recht bekannt und reisen durch die ganze Welt. Aber wenn sie bei uns in der Nähe sind oder in Deutschland, also in Schwerin haben wir sie auch schon mal besucht, gucken wir das. Ist das nicht niedlich?
Guckt ihr euch die an, hört ihr euch die an.
Wir gucken und hören, sie sind auch okay. Ein Seherlebnis einfach, ne? Das muss man auch sagen. Das
fasziniert. Vier Männer.
Vier junge Männer, ja.
Gut, vielen Dank, Steffi Kühnert. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und endlich mal hier warst.
Ja, vielen Dank.
Und viele spannende Rollen und Projekte wünsche ich dir noch.
Ja, danke, danke.
Tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.